zur Folge 119 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir haben es alle vier geschafft, uns irgendwie in diese Aufnahme reinzubekommen, mal wieder über verschiedene Zeitzonen und wollen über Fortuna Düsseldorf sprechen. Seit unserer letzten Aufnahme vor einem Monat hat sich ja wieder viel getan. Vor allen Dingen wurde auch endlich mal wieder gespielt. Und wie schon gesagt, darüber wollen wir heute reden. Zum Beispiel mit dem Jan. Hallo.
Hallo zusammen.
Sehr gut gelaunt. Moritz, wie ist deine Laune? Hallo.
Sonntagsabends, Sofa. Was gibt es Schöneres, als ein bisschen über die Fortuna zu plaudern?
Ja, Tim, was könnte es Schöneres geben? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es gerade 9 Uhr in Neuseeland ist.
Ja, es ist ein Montagmorgen, aber die Montagmorgen haben seit längerer Zeit ihren Schrecken verloren und über die Fortuna zu reden macht nach einem 3-2-Sieg ja auch Spaß und ich freue mich, dabei zu sein. Hallo.
Wie haben denn die neuseeländischen Medien darüber berichtet? Und die Fortuna insgesamt begleitet bisher? Über die Winterpause.
Noch nichts gefunden. Ich glaube, da ist dringend mal so eine PR-Tour von Fortuna nötig.
Ja. Du hast also auch noch keinen neuseeländischen Fußballspieler gescoutet, wie zuletzt schon an anderen Stellen, wo du gewesen bist.
Nein, allerdings ist es tatsächlich so, dass ich über ein paar Kontakte jemanden kennengelernt habe, der genau das tut.
Neuseeländische Fußballspieler scout.
Ja, also quasi für die Nationalmannschaft Talente finden. Ja.
Ach so, für den neuseeländischen Verband quasi.
Ja.
Genau. Ich hätte jetzt gedacht, du hättest jetzt irgendwie Kontakte zu irgendwelchen Scouts der ganz großen europäischen Clubs.
Nein,
die natürlich Neuseeland hätte ich anscheinend
jetzt vertreten. Fragen können, ist da jemand dabei für Fortuna?
Ja, eben. Frühe Informationen abgraben, die 14-Jährigen aus Neuseeland nach Düsseldorf bringen, ins NLZ. Ja.
Genau, den nehme ich direkt mit. Im Handgepäck.
Ja, für den Moment. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, dieser Linksverteidiger von Vélez Sarsfield, den ich ja live im Stadion gesehen habe, der spielt da immer noch, hat aber kürzlich seinen Vertrag verlängert. Also da hat die Fortuna uns wohl nicht gut zugehört, weil den könnten wir bestimmt gut gebrauchen.
Ja, Linksverteidiger könnte man immer ganz gut gebrauchen, glaube ich. Vielleicht wird das Thema ja auch im Laufe der heutigen Folge nochmal kurz aufs Tableau kommen. Bin ich gespannt, weil ja für den Moment muss die Fortuna auf jeden Fall mit dem Spielermaterial auskommen, das sie hat, noch ganz ohne neuseeländische Neuzugänge. Und ganz generell setzt die Fortuna ja ziemlich auf Kontinuität in diesen Zeiten und hat seit unserer letzten Aufnahme in den letzten Tagen die Verträge sowohl mit dem Trainer als auch mit dem Sportdirektor erstmal um jeweils ein paar Jahre verlängert. Vielleicht irgendwie erstmal nochmal zu Klaus Allofs. Das stand ja schon seit längerem im Raum und ist jetzt eigentlich nur festgezurrt worden. Haben wir da noch irgendwelche neuen Erkenntnisse zu, irgendwelche Sachen, die wir da noch loswerden müssen, oder haben wir das ausreichend besprochen beim letzten Mal?
Wir hatten noch nicht, weil das ja jetzt erst bekannt wurde, über die Nicht-Abstiegsprämie aus der zweiten Liga gesprochen, die Klaus Allofs auch bekommt, glaube ich.
War zu lesen, ja.
War zu lesen zumindest.
Das ist dann so ein emotionales Thema eigentlich, ne? Wenn man sich denkt, ey Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja.
Also ich finde auch eigentlich fast alles hängt irgendwie mit diesem Thema zusammen. Irgendwie, ich möchte eigentlich nur schreien, das ist eine Fehlentscheidung. Und ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass die Fortuna in der Zeit, wo dieser Vertrag läuft, nochmal in die erste Bundesliga aufsteigen wird. Also ich glaube eigentlich fast, dass, ja, wie gesagt, dieses Jahr ist die beste Gelegenheit, weil da Klaus Allofs Handschrift noch am wenigsten stark zu erkennen sein wird. Ab nächstem Jahr kommt ja aus dieser aus der TV-Gelderwertung ein Erstliga, das erste der beiden Erstliga-Jahre verschwindet da ja. Das heißt, die Fortuna wird ab Sommer eklatant weniger Geld zur Verfügung haben. Und scheinbar ist ja das Budget schon jetzt so dermaßen auf Kante genäht, dass man nicht mal einen Wintertransfer tätigen kann. Und ja, dann genau den Architekten dieses Erfolgs, ja, dann mit 3 Jahren Vertragsverlängerung auszustatten, kann ich einfach nicht verstehen. Überhaupt nicht.
Ich mache mir kurz mal eine Notiz, dass ich das hier gleich rausschneide, den O-Ton, um den dann gegebenenfalls wieder einspielen zu können. Also ich, meine Meinung, ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, und dass ich habe prinzipiell, kann ich mir vorstellen, warum man das macht, mit Klaus Allofs zu verlängern. Ob man ihn zum Spitzenverdiener machen muss, mag ich ganz stark zu bezweifeln. Und dass man da irgendwelche Nicht-Abstiegsklauseln einfügt, also quasi irgendwelche Kicker einfügt, die sein Gehalt auch noch grundieren, verstehe ich beim besten Willen nicht. Ich, keine Ahnung, ich konnte mich, also ich bin jetzt nicht so negativ wie Lou, ich konnte mich aber auch der vielen positiven Dinge, die ich in den sozialen Medien von Fortuna-Anhängern zu ihm, zu dieser Verlängerung gelesen habe, auch nicht anschließen. Also ich will nicht sagen, dass es für mich jetzt keinen großen Unterschied macht, ob jetzt Klaus Allofs da ist oder nicht, aber ist schon natürlich eine Figur, die mit dem Verein verbunden ist, mit der Geschichte des Vereins. Und er soll da, kann auch seine Expertise einbringen, aber ob man ihn da so überbezahlen muss, weiß ich nicht. Für 3 Jahre.
Ja, also ich glaube, die Überbezahlung, die ist der springende Punkt. Also kriegt vielleicht dann doch ein bisschen zu viel Geld. Mit dem Geld könnte man vielleicht anderes tun. Und so, ob er da jeden Euro wert ist, das wird die Zukunft zeigen. Ich bin da nicht so optimistisch.
Ich habe ja die Entwicklung beim DFB, ich habe ja eigentlich so ein bisschen immer gesagt, ja, Klaus Allofs, welche Türen soll der einem eigentlich noch öffnen? Ja. Das war ja so ein bisschen das, was die Fortuna auch gesagt hat, oder was zu lesen war, ja, der ist ja gut verbunden. Und ich glaube, ich unterschätze, was für ein Altherrenclub dieser Fußball nach wie vor ist. Also wenn man sich das beim DFB anguckt, wer da das Sagen hat nach wie vor, das sind halt alles so Klaus Allofs Äquivalente, nur halt noch mehr, ja, noch mehr verdient und halt hätten auch schon vor 5 Jahren die meisten abtreten sollen. Grüße an Herrn Watzke in diesem Fall. Vielleicht stimmt das einfach. Ich glaube, ich unterschätze einfach, wie absurd amateurhaft der Profifußball funktioniert.
Aber weil ich glaube, das Problem ist nicht, der ganze Profifußball funktioniert so, sondern nur Teile. Nämlich zum Beispiel Vereine und Verbände, die einfach große Möglichkeiten haben, aber das halt komplett verschenken. Wie zum Beispiel die Fortuna und wie der DFB. Also ich meine, aus den Möglichkeiten, die du hast, musst du erstmal so wenig machen, wie es der DFB macht. Und das hat eben sehr viel damit zu tun. Und ich meine ganz ehrlich, wie bitter ist es, dass in dieser Elefantenrunde, wo da die alten meisten Männer zusammengesessen haben, sich irgendwann jemand gedacht hat, ja Mensch, das könnte doch der Rudi Völler machen und nicht, ja Mensch, das könnte doch der Klaus Allofs machen. Wie viel besser würde die Fortuna dastehen? Das wäre einfach optimal gewesen. Das wäre ganz großartig gewesen, aber leider ist man halt nicht auf die Idee gekommen und ganz ehrlich,
also,
das wäre 10.000 Mal besser geeignet als Rudi Völler, aber das steht nochmal alles auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Das glaube ich sogar auch, aber ich möchte diese Lusche Klaus Allofs Abneigung auch nicht so stehen lassen, weil, also wenn wir nachher auf das Spiel gucken und dann vielleicht auf die Bank, also total scheiße ist die halt auch nicht besetzt, ne? Der Kader hat halt so eine gewisse Unwucht, aber ist jetzt nicht, dass da nur Krauf und Rüben rumlaufen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Vielleicht erstmal auf den Menschen gucken, der diesen Kader halt quasi auf den Platz bringen muss und mit einer Spielidee auszustatten hat.
Denn ja, Daniel Stichwort Kontinuität. Die Fortuna verlängert auch mit ihrem Trainer den Vertrag. Der hätte sich ja anscheinend sowieso am Ende der Saison um ein weiteres Jahr verlängert, für den Fall, dass die Fortuna unter die ersten 9 kommt, wovon wir, glaube ich, einfach mal alle ausgehen. Aber man hat sich bei der Fortuna entschieden, Daniel Thun frühzeitig das Vertrauen auszusprechen und einen neuen Zweijahresvertrag aufzusetzen. Auch da würde ich sagen, dass ich zumindest leicht skeptisch deswegen bin, weil das einfach noch 2,5 Jahre sind und normalerweise so die Halbwertszeit von Trainern nicht so lang ist, wie Daniel Thun jetzt letztendlich bei der Fortuna unter Vertrag stehen wird. Auf der anderen Seite hat Thun eben auch viele, viele Argumente auf seiner Seite. Also ich glaube, der passt ja wirklich einfach absolut perfekt zu diesem Verein, ist für mich einfach auch schon das absolute Gesicht des Vereins, was ein Trainer ja auch eigentlich im Idealfall eigentlich immer sein sollte. Und hat dir ja auch wirklich gute Arbeit geleistet bisher. Was ich mich nur allerdings frage, ist, wenn man jetzt mal auf die letzten, sagen wir mal, 2 Jahre guckt bei der Fortuna, kann man ja eigentlich sagen, wir sind jetzt in der 3. Saison, wo die Fortuna eigentlich weniger erreicht, als sie erreichen sollte. Und in der Situation halt mit Trainer und Vorstand langfristig zu verlängern, weiß ich nicht. Also irgendwas davon muss doch falsch sein. Irgendjemand von denen muss doch nicht gut genug arbeiten. Oder sehe ich das zu pointiert.
Ja, ich glaube, du siehst es einfach, du gehst halt von einem zu hohen Soll aus. Also die Fortuna ist, glaube ich, gerade da, wo sie halt auch einfach ist, wenn ich mir das einfach so von außen angucke. Der Kader hat halt die Unwucht. Der musste sein Spielsystem massiv umstellen, nachdem Kalettner Reihe gegangen ist und halt einfach quasi nicht ersetzt worden ist. Und auch nach wie vor die Außenspieler nicht ersetzt werden. Ich finde eigentlich, dass vieles für Daniel Thun spricht. Und ja. Dass die Fortuna jetzt ein Verein ist, der ja vom finanziellen Aufwand, den man da betrieben hat mit hohen Ablösensummen, das ist natürlich schon ein Punkt. Aber ja, ich finde, von dem, was Daniel Thun zur Verfügung gestellt bekommen hat, ist das, was er damit gemacht hat, eigentlich relativ solide und auch gut.
Würde ich auch sagen. Ja. Und wenn man auch so ein bisschen in die etwas mitteljüngere Historie der Fortuna guckt, man auch halt die Trainer, die dann doch eine gewisse Zeit, also 4 Jahre oder länger, an Bord waren, haben dann halt auch was gerissen mit der Fortuna. Und es waren ja dann auch immer, also Norbert Meyer und Friedhelm Funkel waren jeweils auch so, wow, der war aber ganz schön lange Trainer und so weiter, aber die haben halt auch was bewirkt. Und ich halte Daniel Thun für einen deutlich besseren Trainer als Friedhelm Funkel und Norbert Meyer. In allen Ehren, was die geleistet haben und so. Aber ja, ich finde, der passt sehr gut zum Verein und über Spielidee können wir dann später noch sprechen und das dementsprechende Material zum Beispiel. Aber da habe ich erstmal keine Bauchschmerzen.
Nö. Ich meine, wir sind ja auch davon ausgegangen, dass sich der Vertrag sowieso verlängert, weil wir gesagt haben, Platz 9 wird tatsächlich erreicht und warum dann nicht jetzt? Alles richtig.
Und der ist mir halt einfach richtig sympathisch.
Oh ja. Mhm.
Der ist halt einfach ein echt so ein, denkt man, ja, genau so einen möchte ich halt als Trainer bei Fortuna Düsseldorf haben. Und das sollte auch ein Faktor sein.
Definitiv. Definitiv.
Es gibt da einige, die halt Erfolg haben, die da rumlaufen, die ich nicht unbedingt sehen muss. Aber wir spielen ja nächste Woche gegen Paderborn.
Okay.
Ja, also ich glaube, man kann wirklich auch zusammenfassend sagen, es ist sehr schwer, sich die Fortuna in Zukunft ohne Daniel Thun vorzustellen. Und insofern ist die Vertragsverlängerung auf jeden Fall der richtige Schritt. Über die Laufzeit kann man natürlich streiten, aber ich finde, man kann diesen Ansatz, dass man Daniel Thun vertraut und deswegen einfach eben auch langfristig dieses Vertrauen aussprechen möchte, kann man auf jeden Fall nachvollziehen.
Ja, finde ich auch.
Wo ich ehrlicherweise ein bisschen Probleme habe, den
Gedanken. Zum ersten Mal bei einem der 3 Themen, die wir jetzt gesprochen haben, bisher hatte Lou eine negative Grundmeinung dazu.
Wo ich ein bisschen Probleme habe, den Gedankengang des Vereins nachzuvollziehen, ist etwas, wo wir hier noch nicht drüber gesprochen haben, dass nämlich dass anscheinend der Verein nicht mehr vorhat, Vertragslaufzeiten von Spielern mitzuteilen. Bei Vertragsverlängerungen, aber auch bei neuen Vertragsabschlüssen. Das ist natürlich irgendwie erstmal das gute Recht des Vereins. Es gibt ja anscheinend irgendwie auch Vereine, die das schon seit langem so praktizieren, wie der SC Freiburg, wo man jetzt auch sagen muss, okay, Das scheint zumindest kein grober Wettbewerbsnachteil zu sein, wenn man das so macht. Man scheint sich da bei der Fortuna einen Wettbewerbsvorteil von zu versprechen, dass andere Vereine und andere Spielerberater und so weiter anscheinend nicht so schnell darauf aufmerksam werden, wann eigene Verträge auslaufen und so weiter. Könnt ihr das nachvollziehen? Ist das nicht irgendwie, also für mich klingt das irgendwie komplett realitätsfern, ehrlich gesagt.
Angesichts der Tatsache, wie beim DFB gearbeitet wird und in anderen Teilen des Fußballs, ich glaube halt, es gibt tatsächlich den einen oder anderen Verein, der so scoutet, dass er sich halt anguckt, wann laufen die Verträge aus, das stelle ich mal als Grundding ein und dann lasse ich mal durchlaufen, wer ist halt bei Mannschaften, die schlechter sind als ich, irgendwie bald vertragslos oder wem kann man da abholen? Also ich glaube nicht, natürlich nicht alle, ne? Aber so einen kleinen Prozentsatz an Ärgernissen kriegst du damit halt raus. Kann ich mir vorstellen. Was eher ein Problem ist, ist das halt so eine kritische Öffentlichkeit, zu der wir uns eventuell zählen können, nicht müssen, natürlich Dinge halt nochmal schlechter einschätzen kann. Also diese Vertragslaufzeiten sagen ja auch ein bisschen was darüber aus, wie der Verein Dinge strecken möchte, was für ein Vertrauen er hat in Entwicklung von XY oder wo man eventuell sich halt bei einem attraktiveren Spieler halt auch so ein bisschen dem entgegenkommen musste mit kürzeren Vertragslaufzeiten und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist irgendwie etwas, was ich nicht für unwichtig halte bei einer Begleitung von so einem Verein. Natürlich kann man in Vereinslogik sagen, ja, das ist ja nur noch ein Bonus, wenn das keiner einschätzen kann. Aber ich finde es schade in dem Hinblick.
Also was mich wirklich bewegt bei dieser Entscheidung ist die Frage, so im Frühjahr, wenn wir dann auf den Kader der nächsten Saison gucken, verlängert das unsere Folge dann eigentlich oder verkürzt sie das? Dass wir nicht wissen, welche Verträge auslaufen.
Ja, auf jeden Fall sorgt das ein bisschen dafür, dass man halt, also jetzt vielleicht wir als Podcast, da werden wir vielleicht irgendwie dann mehr spekulieren, also noch mehr spekulieren, was irgendwie einfach unschön ist. Aber auch so ganz generell beim ganz normalen Stammtischgespräch, das man so über Fortuna hat, sorgt es ja irgendwie dafür, dass man weniger redet über Fortuna, oder? Und das kann eigentlich nicht im Sinne des Vereins sein. Also mich nervt es auch ehrlich gesagt wirklich, dass ich dann, wenn ich dann nicht weiß, wie lange Spieler unter Vertrag stehen, und das sorgt bei mir auch dafür, dass ich dann, glaube ich, weniger über die Fortuna sprechen werde.
Ich habe mal einen Podcast über Düsseldorf, aber ja. Die Folgen werden jetzt eine Viertelstunde kürzer, nur noch anderthalb Stunden.
Nee, jetzt nicht ich als Podcaster, sondern ich als Stammtisch Beisitzer quasi.
Also, der Vorstand brüskiert den Stammtisch.
Ja, aber...
Sehe ich aber auch so, aber Spekulatius und Stammtisch passen halt auch ganz gut zusammen. Da kann man noch mehr spekulieren. Ja, da hoffe ich doch, dass man dem langfristigen Vertrag gegeben hat. So, ne?
Ja, ich denke auch. Es bringt auch so ein bisschen so eine alte Spekulationskultur des Stammtischs zurück. Weil mittlerweile kannst du ja, wenn du in einen Zwist landest am Stammtisch, kannst du einfach das Handy rausholen und nachschauen. Das kannst du in dem Fall jetzt nicht mehr. Und das macht die Attraktivität des Stammtischgesprächs eigentlich vielleicht nur noch umso interessanter.
Und das ist ja vielleicht auch ganz interessant, weil man damit vielleicht auch gerne diesen Trend zur Digitalisierung hin ein bisschen weiter aufhalten kann. Indem man eben nicht mehr Informationen einfach rausfindet, sondern dann muss man halt spekulieren und darüber reden und das Handy weglegen.
So, und dann kommt man auch mal ins Gespräch, dann werden die eigenen Blasen, ne, das sind Akt des demokratischen Miteinander, das die Fortuna da gemacht hat. Ja, um mal ernst zu bleiben, ich finde es halt, es kommt einem gewissen Bedürfnissen nicht unbedingt entgegen. Ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, was das für einen Benefit haben kann.
Ja, nee, es hat vielleicht einen geringen Benefit im eigenen operativen Geschäft, aber ich glaube, es hat einen sehr negativen Benefit gegenüber den eigenen Fans einfach. Und ich weiß nicht, ob man sich da wirklich einen Gefallen mit tut. Und ich glaube, ja, wir als Podcaster, die vor allen Dingen über solche Sachen ja einfach auch gerne reden wollen, finden das, glaube ich, wirklich natürlich überhaupt gar nicht gut.
Für uns persönlich.
Genau.
Also wenn jetzt dadurch der zweite SC Freiburg entsteht bei der Fortuna, dann, wenn das Ergebnis stimmt, dann bin ich auch im Nachhinein natürlich einverstanden mit der Entscheidung.
Ja, was dem auf jeden Fall erstmal im Wege stehen sollte, ist, dass man, wenn man das jetzt in der Praxis erfährt, wie das läuft, sind die beiden Verträge von Peterson und Klaus, die, wie jetzt eben vor kurzem bekannt geworden ist, ja anscheinend noch ein weiteres Jahr länger laufen, als im Vorhinein vom Verein kommuniziert, wurden, glaube ich, verpflichtet, einmal im Herbst 2020 noch von Uwe Klein bei Peterson, da war Alofs, glaube ich, noch nicht beteiligt. Und Felix Klaus dann ein halbes Jahr später, dann natürlich schon unter der Ägide, unter der Regie von Alofs. Und wie man jetzt hört, laufen deren Verträge nicht in diesem Sommer aus, sondern eben erst 2024. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich echt an mich halten, so, weil das sind ja, das sind halt zwei Spieler, die die, glaube ich, wirklich nicht unbedingt, seit sie da sind, die Leistungen zeigen, die man sich von ihnen erwünscht hat. Und ihr kennt sowieso meine Meinung dazu, wie sinnvoll es ist, halt Verträge über zwei Jahre Laufzeit mit Spielern abzuschließen, die man vorher noch nicht im eigenen Verein gehabt hat, um deren um das halt sauber bewerten zu können. Ich glaube, es ist ein großer Fehler, wenn man sowas in der zweiten Liga macht. Die Verträge waren beide nicht gut, als man sie abgeschlossen hat. Damals, als wir dachten, es wären Dreijahresverträge. Jetzt als Vierjahresverträge sind das absolute Desaster. Weil ich meine, wir sehen es wirklich von Spiel zu Spiel. Die Außen-, die offensiven Flügelpositionen bei der Fortuna sind die großen Schwachstellen. Und im Grunde ist die Fortuna jetzt für die nächsten anderthalb Jahre auf diesen Positionen auch schon wieder fest aufgestellt. Also für im Sommer 2023 hat man einfach auch schon wieder mit Peterson, mit Klaus und mit Schipnowski drei Spieler für diese Position. Und ich weiß wirklich nicht, wo man sich da halt irgendwie noch verändern will und verbessern will. Also alleine dadurch, dass diese Verträge jetzt länger laufen, muss man ja eigentlich schon fast davon ausgehen, dass man ein oder zwei Spieler verkaufen muss im Sommer, einfach um den Kader in der Breite verstärken zu können. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine These, dass eben weil diese Verträge noch so viel länger laufen und wahrscheinlich ja auch gut dotiert sind, wird man wahrscheinlich entweder Tanaka oder Eli Fernandes, wenn der seine Spielzeit in der Rückrunde bekommt, oder Kastenmeier verkaufen müssen eigentlich.
Also, dass durch die Transfers der Vergangenheit ein wenig die Hände gebunden sind, das bestätigt der Verein ja auch in der aktuellen Transferphase, dass man eben nicht mehr die Möglichkeiten hat, einen Außenspieler, einen Außenstürmer zu verpflichten, weil man eben durch die hohen Ausgaben, die man in der Vergangenheit hatte, sich da gebunden hat. Zu diesen hohen Ausgaben gehört auch eine hohe Ausgabe für Ao Tanaka, die ich durchaus für nachvollziehbar halte, die für Felix Klaus, ja, das Thema hatten wir schon mehrfach, die war etwas zu hoch angesetzt und so weiter und so fort. Ja, das stimmt, und ich würde halt eigentlich ganz gerne dagegen argumentieren, aber ich glaube, die Argumente liegen da schon sehr bei dir. Das könnte schon so sein, dass man da irgendwie die finanziellen Spielräume sich eingeengt hat und eventuell auf diesen wichtigen Positionen nicht mehr nachlegen kann. Ja.
Ja, hat man. Aber trotzdem würde ich sagen, dass man unabhängig davon, wenn sie denn so performen, wie wir es erhoffen, im Sommer sowieso gucken muss, wen von den drei genannten Spielern man noch abgeben muss. Ich glaube, wenn Ao Tanaka eine riesige Rückrunde spielt und Fortuna am Ende nicht aufsteigen sollte, dass das unabhängig ist von dem anderen, dass man ihn verkaufen muss.
Ja, und mit David Kownacki verdient man natürlich einen weiteren Leistungsträger, aber auch einen, der viel Geld verdient. Ich meine, das sind jetzt so Fragen, die können wir schlecht beantworten. Das kann natürlich sein. Ja.
Und dann kann man ja sagen, da, dann hat man ja das Grundgerüst, ne? Also ich meine, man verliert Tanaka und Kovnatski nach der Saison, aber mit Pettersson und Klaus steht halt das Grundgerüst.
So. Ne? Auf den Flügeln ist man gut aufgestellt. Ja, das ist, also ich finde irgendwie, das fängt alles viel zu negativ an hier, nach dem 3-2-Sieg. Das wäre so beschwingt. Ich
überhaupt
das ist so eine richtig gute Laune.
Also ich finde, dass wir eigentlich fast nicht negativ genug sind. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, wenn man sich angeschaut hat, wenn man sich den Kader angeschaut hat, also sorry für diese extrem negativen Worte, aber ich glaube, die einzigen beiden positiven Dinge, die man halt irgendwie sehen konnte, wenn man sich das Kadergerüst angeschaut hat, war für in diesem Sommer, dass halt wenigstens die Verträge von Klaus und Pettersson auslaufen, dass man sich da auf dem Flügel neu aufstellen kann, weil es laufen ja auch noch andere Verträge aus und so weiter, aber das war eigentlich das Einzige, wo man dachte, okay, da ist endlich Raum zur Verbesserung da und dass man eigentlich ausgerechnet auf der größten Schwachstelle, die der Kader hat, dass man da jetzt nicht in der Lage ist, sich zu verbessern, sondern noch anderthalb Jahre quasi am Stock gehen wird. So, das ist echt ein Desaster. So, und ich verstehe nicht, dass da niemand für kritisiert wird, der dafür verantwortlich ist, so, sondern dass man da als Belohnung sogar noch eine dreijährige Vertragsverlängerung für bekommt. Ich kann das nicht begreifen und ich höre jetzt auch auf, aber ich werde mich da mit Sicherheit jede weitere Folge, die wir in diesem Jahr drüber aufnehmen werden, werde ich mich da weiter drüber aufregen.
Es sei dir ja auch unbenommen. So. Ja. Ich finde, das ist total legitim und das ist halt auch das Hauptgegen Alofs Argument. Also ja, der hat halt nicht alle nur Scheiße gebaut, aber hat er halt so viel, viel bessere Sachen gemacht als jetzt ein anderer Mensch, den man halt für weniger Geld dahingesetzt hätte. Und das weiß ich halt nicht, das kann ich jetzt schlecht einschätzen. Aber gut, das sind die Sachen, die er da ausgehandelt hat, das sind ja nur bedingt seine Sachen. Ne? Pettersson ist eben nicht Pettersson, sein.
Ja, aber dieser Klaus, 3,5 Jahre für einen Spieler dieses Formats, den Vertrag schließt kein anderer sportlich Verantwortlicher in der ganzen Liga ab, ganz ehrlich. Niemand.
Ja. Na, er will am großen Rad drehen und in der ersten Liga macht man andere Verträge. Aber ich finde auch, wir können das vielleicht nochmal aufnehmen. Das tut mir bei Felix Klaus ja auch eigentlich fast schon leid. Also wirtschaftlich muss ich ihm da keinen, glaube ich, muss er mir nicht leid tun. Aber ich merke halt selber, wie mein Blick auf ihn von diesen ganzen Zahlen und den hohen Summen halt auch ein bisschen belegt ist. Und eigentlich, klar ist er manchmal unglücklich und so, aber der haut sich halt auch richtig rein und ist halt auch eigentlich ein Typ, den man gut finden kann.
Kommen wir vielleicht ja auch noch, gerade wenn wir über das Magdeburg-Spiel sprechen, so ein bisschen dazu. Ne? Also der macht ja wirklich, du kannst ihm ja einfach nichts vorwerfen. Der haut sich komplett rein, ackert wie wild und so weiter. Ja, also mir tut es auch total leid, dass ich da irgendwie immer so, ja, so negativ dann irgendwie über Spieler rede.
Sind alle überbezahlt.
Scheiß Millionäre!
Und vielleicht kann man ja.
Damit zum Thema Nana Ampo machen.
Nein, ich dachte eher, wir nutzen das Geld, nutzen die Regelung. Die Kohle wird ja jetzt noch reinkommen, wenn David Kovnatski nach Dänemark wechselt.
Ja, anscheinend auch ein wirklich ganz aktuelles Gerücht, dass wohl der dänische Verein FC Midtjylland noch versucht, in den letzten beiden 2 Transfertagen David Kovnatski loszueisen. Wie realistisch haltet ihr das denn, dass die Fortuna Kovnatski wirklich noch abgibt? Also ich meine, da müsste ja wahrscheinlich schon eine derart große Menge Geld fließen, damit sich das für die Fortuna lohnt. Hat man ja nicht zuletzt jetzt auch im Magdeburg-Spiel gesehen, einfach was das für ein wichtiger Faktor ist.
Ja. Also das kann man aus 2 Gründen nur machen. Erstens richtig viel Geld, sinnlos viel Geld und zweitens, dass man mit dem sinnlos viel Geld sofort einen anderen Spieler an der Backe hat, nämlich einen Außenstürmer, den man dann halt quasi, wo man sagen kann, jupp, 1:1 oder halt, ne, wir können das Geld nutzen, hier unterschreib, fertig, aus. Wenn das eine Möglichkeit ist, dann kann man das machen, es wäre wahrscheinlich trotzdem irgendwie schwierig, weil der David Kovnatski schon irgendwie eine gute Phase hat, sagen wir es mal so. Und eher ein Argument ist, eher ein Baustein ist für einen Aufstieg, als ein Baustein für einen 6. Platz.
Was für mich irgendwie auch nochmal gegen diesen Transfer sprechen würde, ist, dass der FC Midtjylland, auch wenn die, glaube ich, in der Vergangenheit sehr, sehr viel Erfolg gehabt haben, im Augenblick nur auf Platz 7 in der Tabelle in Dänemark stehen. Und ich glaube, auch David Kopnacki müsste man ja wahrscheinlich eine wirklich gute Perspektive halt irgendwie aufzeigen dafür, dass er da jetzt hinwechselt. Also zum Beispiel, dass er sicher international spielt, dass er vielleicht sogar Champions League spielt mit dem Verein in der nächsten Saison. Ansonsten, glaube ich, macht es für ihn ja wahrscheinlich ja auch einfach mehr Sinn, jetzt noch das halbe Jahr abzuwarten und dann ganz frei zu entscheiden, zu welchem Verein er geht.
Also in der Europa League würde er sofort spielen, auch wenn die momentan in der Liga abgerutscht sind, wartet das 16. Finale in der Europa League auf Midtjylland gegen Sporting Lissabon.
Oh. Das kann natürlich irgendwie auch nochmal den kleinen Ausschlag geben, auf jeden Fall. Ja, trotzdem wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass es passiert, aber ich glaube, wir als Fortuna-Fans werden da mit Sicherheit jetzt die nächsten beiden Tage noch ein Auge darauf haben.
Das steht fest.
Es wurde ja auch relativ klar kommuniziert, dass man eigentlich noch gerne einen Spieler für die Außenposition, am besten einen Linksfuß, verpflichten würde, dass aber eigentlich die finanziellen Mittel dafür nicht da sind. Was mitunter eben auch daran liegt, dass man es nicht geschafft hat und wohl auch nicht schaffen wird, die Verträge mit Nana Ampoma und den Leihvertrag mit Kujuba vorzeitig aufzulösen. Bei Ampoma liegt es daran, dass er einfach ja nicht bereit ist, auf ein bisschen Gehalt zu verzichten. Er will einfach den Vertrag noch aussitzen. Und ja, bei Kujuba hätte man vielleicht Erfolg haben können. Allerdings hat er sich jetzt, glaube ich, eine Verletzung zugezogen, ein Muskelfaserriss.
Mhm.
Richtig. Und ja, wird deswegen erst wieder ab Februar oder März einsatzbereit sein. Und ja, ich glaube, kein Verein verpflichtet dann irgendwie gerne einen verletzten Spieler, also wird der wahrscheinlich auch einfach noch bis zum Ende der Saison in Düsseldorf bleiben.
Das eine ist halt Lutz Pfannenstiel. Grüße an dieser Stelle. Und naja, das mit Bar ist halt einfach. Ist halt jetzt im Moment doof gelaufen. Für den Spieler ist es halt, glaube ich, richtig scheiße. Weil er halt ja am Anfang seiner Karriere eigentlich steht und jetzt nochmal wieder ein negatives Erlebnis hat bei einer Position, dass halt quasi Kujuba die Antwort auf Außen sein sollte und der einzige Ersatz für Khaled Narei war und dass das halt ein Versäumnis ist, das hatten wir am Anfang der Saison schon gesagt, dass es eine große Lotterie ist, das hatten wir gesagt und dass das jetzt nach hinten losgegangen ist, auch das hat sich leider bestätigt. Für beide Seiten. Ist bitter. Machst du nix.
Ja, wie gesagt, wir werden mit Sicherheit die nächsten beiden Tage noch schauen, ob sich da was tut. Ansonsten wird es dann eben mit dem bekannten Kader in die Winterpause gehen, in die Rückrunde gehen, meine ich. Und es ist ja vielleicht auch wirklich nicht das Schlechteste, wenn man nicht in der Winterpause einen neuen 3,5-Jahres-Vertrag an irgendjemanden verteilt. Das hat in der Vergangenheit ja oft genug nicht so gut funktioniert.
Ja, und der Kader ist, um das jetzt mal aufs Magdeburg-Spiel zu schieben, weiß nicht, ob wir noch Themen haben, der ist jetzt relativ gesund und gar nicht so schlecht. Also der hat halt Schwächen auf Außen, aber wenn man sie so mal durchgeht, man konnte halt auf vielen Positionen denjenigen, der da gerade spielt, mit einem guten Ersatz auf der Bank halt noch ergänzen. Also, ja, klar, es gibt nach wie vor so ein paar Schwachstellen, aber es hat auch schon eine hohe Leistungsdichte, die der zweiten Liga jetzt auch nicht alle Vereine haben, ne?
Ja, absolut. Also ich meine, wenn man sich anschaut, wer auf der Bank gesessen hat, ich glaube, viele Vereine haben nicht Daniel Ginczek und Ruben Hennings auf der Bank sitzen, die man mal so reinbringen kann. Oder halt noch einen physischen Sechser wie Jorrit Hendricks. Und ja, ich glaube auch sonst, wenn wir drauf schauen, vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber reden. Ja, sitzt mit André Hoffmann, der Kapitän zunächst auf der Bank. Und ja, das hat er ja auch noch für ein kleines bisschen Gesprächsstoff gesorgt unter der Woche. Weil Ja, Moritz, ich weiß nicht, was denkst du darüber, was über André Hoffmann gesagt wurde? Ich glaube, Daniel Thun hatte da ja irgendwie gegenüber der RP irgendwie das ein oder andere Wort gesagt.
Also so generell gibt es ja theoretisch ab Sommer sogar fast ein Überangebot an Innenverteidigern, wenn Jamil Siebert noch zurückkommt. Und vielleicht ist es so ein Ding, was man so durchsteckt, um ein bisschen Druck zu machen, auch auf einen Kapitän. Auf der anderen Seite finde ich Aussagen immer schwierig und die fand ich ein paar Mal schon während der Saison von Daniel Thun, so, dass die Leute ein bisschen mehr auf die Zähne beißen müssten und im Prinzip ja auch mal verletzte Spieler sich, also natürlich im Übertragenen, also wenn man es zu Ende denkt, heißt das, ist egal, wenn du ein bisschen verletzt bist, dann kurier dich doch nicht aus, sondern nimm mal noch 3 Ibuprofen mehr und schmeiß dich rein für die Mannschaft. Da kam schon mal immer mal wieder so von wegen auf die Zähne beißen Nummern. Das wurde ja zum Beispiel mit Rufen Hennings probiert und ist dann schiefgegangen. Die Verletzung wurde dann noch schlimmer. Deswegen so diese Aussage, ich kann es halt nicht einschätzen, was da jetzt genau passiert ist. Aber so ganz generell finde ich es nicht so schlecht, ein bisschen Druck auf André Hoffmann zu machen.
Können wir die Aussage nochmal erwähnen?
Ja,
also was ist gesagt worden?
Ja, ich kann es nicht mehr wörtlich rezitieren. Das hat mich jetzt ein bisschen kalt erwischt hier. Aber so generell hieß es, dass man ein bisschen überrascht da über die Fehlzeiten von André Hoffmann war, dass er
halt irgendwie ruhig mal fürs Team irgendwie auf die Zähne beißen könnte.
Schon mal ein bisschen früher hätte wieder gesund melden können, so in etwa. Und dass seine Ausfallzeiten doch irgendwie schon ein bisschen für Irritation gesorgt haben in der Hinrunde. Gab es da noch mehr? Ich müsste es sonst nochmal raussuchen.
Ich glaube, das war, glaube ich, ungefähr genau das paraphrasiert, was gesagt worden war. Und ich meine, klar, ich glaube, genau diese Aussagen gab es ja irgendwie auch schon gegenüber von anderen Spielern mal so grob. Oder genau wie du gesagt hast, man bekommt ja irgendwie schon mit, dass Thun das ja wirklich häufiger einfordert. Ja, und genau wie du sagst, es gibt eben auch durchaus diese Negativbeispiele, ne? Rufen Hennings, Nicola Gavouri vor allen Dingen kann man da nennen. Und ja, generell, glaube ich, würde ich es einem Spieler nie vorwerfen wollen, wenn er sich quasi nicht spielfähig fühlt zu 100%, dass er dann lieber irgendwie noch mal 1 oder 2 Wochen draußen bleibt, bis er sich halt irgendwie vernünftig auskuriert hat und sich eben auch wirklich bereit fühlt, um zu spielen. Auf der anderen Seite, rein leistungsmäßig, ja, weiß ich nicht, kann ich es auch generell verstehen, dass Hoffmann irgendwie jetzt nicht dabei war. Rein von der Leistung her in dieser Saison hätte eigentlich sogar Oberdorf vor De Weijs starten müssen, aber es gibt natürlich eben auch viele Argumente für De Weijs, weswegen er dann eben auch erstmal in der Startelf stand. Aber in dieser Saison sind Klara und Oberdorf auf jeden Fall deutlich die besten Innenverteidiger der Fortuna gewesen, würde ich sagen. Und genau, das müssen wir auf jeden Fall auch, glaube ich, jetzt in dieser Rückrunde ein bisschen im Auge behalten. Der Vertrag von Hoffmann läuft aus. Und dadurch, dass halt eben auch Jamil Siebert zurückkommt, besteht natürlich zumindest die Möglichkeit, dass da wirklich ein Überangebot bestehen könnte, wenn man eben nicht mit Dreierkette spielt langfristig.
Hat man jetzt aber nicht gemacht am Freitag, wenn
genau.
Ich mich nicht komplett falsch auf die Aufstellung geguckt habe, sondern mit der klassischen Viererkette. Zimmermann, Klara, De Weijs und Gabovnik.
Das würde ich jetzt auch vermuten, dass jetzt nicht von Spiel zu Spiel situativ gewechselt wird. Ich würde einfach vermuten, dass man mit der Viererkette jetzt weiterspielt und dann ist da im Sommer auf jeden Fall einer zu viel. Genau, kommen wir zum Spiel am Freitag. Ihr wart im Stadion, schöner Start in die Rückrunde.
Ja, also es war auf jeden Fall
ja, erstmal. Ach, ich weiß nicht. Also eigentlich Klaus Allofs, der ist eigentlich schon schuldig. Und sorry.
Ja, also ich muss wirklich sagen, dass ich schon auch ein bisschen verärgert halt irgendwie hinterher nach Hause gegangen bin, weil es so viel einfacher gewesen wäre, sich in dem Spiel halt weniger Stress zu machen.
Oh, ja. Aber da wird die Stressresistenz des Teams doch nochmal überprüft. Das ist doch alles gut.
Ja, schön, schön, wenn ihr das so positiv sehen könnt. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass mein Fazit halt schon, glaube ich, eher ist, dass man in dem Spiel gesehen hat, warum die Fortuna am Ende der Saison nicht aufsteigen wird. So wie, wie nah sie eigentlich an einem Spitzenteam dran ist, aber was ihr halt eben auch noch fehlt.
Ja, das sehe ich halt anders. Also ich weiß nicht, ob das ein Spiel gegen Magdeburg da in die eine oder andere Richtung ein guter Fingerzeig sein muss, aber also so negativ wie du sehe ich das nicht. Aber das können wir jetzt in den nächsten zwei Stunden dieser Spielbesprechung auseinander dividieren.
Ja, aber genau wie du sagst, es war natürlich wirklich ein sehr, sehr schöner, stimmungsvoller Freitagabend. Irgendwie knapp 30.000 Leute im Stadion, was ja auch irgendwie zeigt, dass so langsam ja doch auch die Zuschauerzahlen bei der Fortuna auch wieder ein bisschen in die Richtung gehen, wie wir uns das eigentlich irgendwie vorstellen und dass da irgendwie, glaube ich, ja, je weiter entfernt Corona irgendwie in der Vergangenheit ist, sich das zumindest ein Stück weit normalisiert. Das war auf jeden Fall sehr angenehm. Magdeburg hatte wieder viele Fans dabei. Das ist ja schon irgendwie auch nett, so wenn man einfach sieht, dass da ein Haufen Leute im Stadion sind, denen das irgendwie was bedeutet. Was vielleicht jetzt nicht ganz so cool war von den Magdeburger Fans, war, dass die halt es den Moment gab, als ein Text verlesen wurde, wo nochmal an die Befreiung von Auschwitz erinnert wurde, vom Stadionsprecher, dass man da halt da einfach komplett durchsingt und durchschreit und so. Da kann man ruhig auch mal ganz kurz innehalten und mal zuhören, finde ich. Aber okay, muss jeder selber wissen.
Kam auf jeden Fall bei uns in der Kurve sehr komisch an, wurde hinterher dann irgendwie auch auf Social Media noch diskutiert, das hätte man nicht mitbekommen und dann später da eingestellt und so. Ich weiß auch, dass es irgendwann ruhiger wurde, aber es war doch auf jeden Fall eine ganze Weile, dass da Leute mit einem Nie-Wieder-Plakat auf dem Rasen standen und ein großes Nie-Wieder auf dem auf der Anzeigetafel angezeigt war und währenddessen eben was verlesen wurde. Naja, weiß nicht, kam auf jeden Fall sehr seltsam rüber auf unserer Seite.
Ja, aber vielleicht mal zur Aufstellung, wie überrascht wart ihr denn davon, dass Eli Fernandes nicht in der Startelf war, nachdem das ja eigentlich in den letzten Tagen ja schon auch ein bisschen gepusht wurde in den Gazetten.
Und in deiner persönlichen Gazette.
Natürlich auch in meiner persönlichen Gazette, aber auf jeden Fall glaube ich, wäre jetzt von dem, was halt da vorher durchgestochen wurde, niemand, glaube ich, von uns wirklich überrascht gewesen, wenn er gespielt hätte, oder?
Also ich
habe ein bisschen damit gerechnet.
Ich glaube, dass Daniel Thun einfach ein unglaublicher Trainerfuchs ist, der sowohl die Konkurrenz ins Leere laufen lässt, der wird jetzt gegen Paderborn spielen von Anfang an und auch 1 bis 3 Torvorlagen geben. Und ich glaube, es ist no eben pressure. Auch, ja, aber eben, so, ne, der wird hochgehypt und dann ist es so von wegen, der ist echt unfassbar gut, der wird der richtig krasse neue Shootingstar. Und was macht der Thun, der alte Fuchs, der setzt ihn auf die Bank, das ganze Spiel. Was meint er, wie motiviert der nächsten Freitag gegen Paderborn bei 3 Grad und Schneeregen da die Hütte abbrennen wird? Also ich glaube, es ist einfach eine ganz geschickte Finte, die nichts darüber aussagt, dass er doch noch nicht so weit ist, sondern ich glaube, er ist so weit und er wird unser nächster Shinta Abelkamp.
Und Leute. Also ich fand es nicht überraschend, sondern ich fand eher die Diskussion vorher so ein bisschen interessant. Aber ja.
Ich meine, 11 Wochen lang kein Zweitliga-Fußball in Düsseldorf, da gehen einem irgendwann auch die Themen aus und dann ist halt noch mal eine Woche lang ein Geraschel um den neuen Shinta namens Elion. Und jetzt hat man wieder handfeste Themen und ich war null überrascht.
Ja. Überrascht war ich wohl von wie sich die Leute dann aufgestellt haben auf dem Platz. Also Viererkette, okay. Aber dann ja so eine Art Raute, schon auch ziemlich länger durchgehalten mit Sobotka auf der 6, dann Schinter links, Klaus rechts, Tanaka quasi vorne in der Raute und Pettersson und Kownacki, also Kownacki schon vorne und Pettersson so ein bisschen drumrum, würde ich sagen. So hat sich das auf jeden Fall von unserer Seite aus dargestellt. Was habt ihr denn an den Fernsehgeräten beobachtet?
Ja, am Anfang schon, ja. Stimmt, dann eure Beobachtung.
Ja, ich habe ja unter nicht ganz aufmerksamen Bedingungen schauen können. Aber ja, es war halt auffällig, dass Tanaka Sobotka vorgelagert war, sehr viel offensiver, sehr viel offensiveren Aufgaben erfüllt. Das lag aber natürlich wahrscheinlich auch daran, dass man Magdeburg sehr hoch angelaufen ist. Da muss man natürlich auch mit Tanaka einen nach vorne ziehen, der halt da eben die Innes anlaufen und Räume zustellen und Druck machen mit erledigt. Denn Magdeburg hat ja einfach so gespielt, wie man sie schon kennt. Man spielt hinten raus, man macht keinen langen Hafer, sondern sehr spielerisch. Auch nicht unattraktiv vielleicht, aber da macht es natürlich Sinn, dass man eben irgendwie da hoch vielleicht mit zwei Leuten vorne anläuft und dann eben direkt den nächsten hinterher schiebt.
Ja, absolut. Und ich glaube, bevor man ja irgendwie überhaupt auch erst so richtig in der Lage war zu sehen, wie die beiden Mannschaften das Spiel angehen, war das Spiel ja eigentlich auch schon mehrfach unterbrochen. Und bevor es überhaupt eigentlich, glaube ich, die erste wirkliche Aufbausituation von hinten raus gab, steht es ja schon 1-0 für Magdeburg und Fortuna hat schon einen Elfmeter verschossen. Fortuna beginnt mit einem Spielzug vom Anstoß weg, mit dem man auch die zweite Hälfte beginnt, wo Kownacki ganz rechts am Seiten aussteht. Kastenmeier spielt den langen Ball und man kommt dann direkt nach vorne, da verliert man dann zwar den Ball, aber direkt im Gegenzug, als Magdeburg angreift, gibt es halt einen Fehlpass, der abgefangen wird, der Ball geht sofort zu Schinter und Magdeburg ist unglaublich weit offen, zweite Minute, Schinter kann in die Gasse reinspielen, Kownacki startet und im ersten Moment habe ich mich da ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass er nicht klarer in Richtung Tor gegangen ist, sondern erstmal den Abwehrspieler gekreuzt hat. Das sah für mich so aus, als ob er da auch einfach den Abschluss hätte nehmen können, wenn er sich ein bisschen anders bewegt. Aber vor allen Dingen wird er halt eben umgelaufen. Der Schiedsrichter sieht es nicht, beziehungsweise bewertet es nicht als Foul, muss sich dann aber vom VAR letztendlich korrigieren lassen.
In einer sehr kurzen VAR-Entscheidung, ja.
Ja, es ist total cool, wenn es gerade so, wenn du so richtig Bock hast auf Fußball, von wegen geil, jetzt 3 Monate kein Fußball geguckt, gefühlt, es geht los. Ah, okay, jetzt können wir erstmal 3 Minuten warten. Schön.
Ja, letztendlich trotzdem muss man aber, glaube ich, sagen, kann es ja eigentlich kaum besser losgehen, ne? Also es sind gerade ein paar Sekunden gespielt, du bekommst den Elfmeter zugesprochen, der in meinen Augen auch auf jeden Fall in Ordnung geht. Also das ist schon genug.
Klarer Elfmeter, das müsst ihr halt so sehen.
Ja, das also ich finde schon, dass man auch sagen könnte, in der Wiederholung, das Foul beginnt eigentlich außerhalb des Strafraums. Trotzdem ist da, glaube ich, schwer, ist, glaube ich, quasi der Hauptteil des Fouls dann doch irgendwie innerhalb. Es ist relativ auf der Grenze und man kann es auf jeden Fall geben. Und letztendlich kann auch einfach der Magdeburger Verteidiger relativ froh sein, dass er da nicht schon mit Rot vom Platz geht. Also in der 72. Minute, glaube ich, gibt es dann auch vielleicht mal Rot.
Ist es nicht Rot, wenn er den außerhalb fault?
Ja, genau. Ich glaube, diese Doppelbestrafung ist doch irgendwie abgeschafft. Ja. Glaub, also wenn es einen Freistoß gibt, dann gibt es in dem Fall auch die rote Karte.
Ja. Weil er war ja durch.
Ja. Ja, aber und dann ist ja auch das Schöne, man hat einen sicheren Schützen. Also das Jahr 2023 beginnt perfekt. Na, Pustekuchen.
Ich finde ja, vorbeigeschossene Elfmeter sind so eine ganz eigene Kategorie von Beschissenheit, aber kann halt mal passieren. War immerhin straff geschossen.
Das Schöne ist ja, wie Kownacki mittlerweile mit sowas umgeht. Also das hat ihn ja noch mehr angespornt, zu zeigen, dass das eigentlich besser kann. Also, Schwamm drüber.
passiert. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, in dem Augenblick habe ich mir nur gedacht, ach du Scheiße, das ist eigentlich genau das Schlechteste, was jetzt passieren kann, weil Kovnatski ja eigentlich auch nicht immer dafür bekannt war, dass er halt irgendwelche Dinge, die im Spiel mal gegen ihn laufen, leicht abschütteln kann. Dazu gab es durchaus auch den einen oder anderen in unserer Nähe, die dann auch mal gepfiffen haben, als er am Ball war, die ihm das schon relativ übel genommen haben mit der verkündeten Wechselabsicht und so weiter. Da musste man schon ein bisschen Sorge haben, dass er das vielleicht nicht so gut verpackt bekommt. Und bevor man ja eigentlich diesen Gedanken zu Ende denkt, steht es ja dann auch eigentlich 0-1 für Magdeburg. Also, und ab dem Moment war ich halt sauer. Also ich weiß auch wirklich nicht, was da eigentlich so genau passiert. Es ist, glaube ich, Michal Karbovnik, der in die Mitte zieht und relativ leichtfüßig da irgendwie den Ball verliert. Dann ist es, glaube ich, eine Gleichzahl, die Magdeburger fahren den Konter. Es gibt einen Ball von der linken Seite in den Strafraum. Jordi De Weijs steht besser zum Ball als sein Gegenspieler, geht dann aber halt irgendwie auch nur sehr halbherzig dahin. Ich glaube, wenn er da entschieden hingeht, kann er den Ball auf die Tribüne kloppen, kann ihn sonst wohin spielen. Geht dann aber wirklich halt nur so mit Halbgas da irgendwie hin, trifft den Ball irgendwie ganz schlecht, der rutscht ihm irgendwie vom Fuß ab. Er trifft den extra aus dem Weg sprintenden Karbovnik genau so, dass halt der Ball Moritz Quarteng oder wahrscheinlich spricht man sowas wie Schorteng.
Feueralarm.
Was ist da los?
Tim, was hast du hier gemacht? Hast du wieder geschmuckt hier? Man weiß es nicht. Aber wahrscheinlich ist man so entrüstet.
Alles gut. Tim, geht's dir gut? Ja. Wir haben im Vorgespräch über die schlimmen Unwetter in Neuseeland gehört. Jetzt,
gut, wir versuchen das. Ja. Ist die Sirene aus?
Ja.
Aber perfekt einfaches Timing. Ja. Ja. Man will den Treffer verhindern. Ja. Nur leider gelingt es nicht.
Ja, sondern schießt dann Karbovnik an oder so, der dann und...
Ja, und der legt wirklich genau Moritz Quarteng vor die Füße, der dann sehr überlegt in die Ecke abschließt. Ja, und man steht da, es sind 5 Minuten gespielt, absolute Slapstick Einlage und man fragt sich, wie das eigentlich passieren konnte.
Ja. Passiert auch eigentlich einmal in 1 Million Spielzügen und von daher, da hat man ja jetzt nicht gesehen, irgendwie, Vorsicht vor Magdeburg, die können Wasserball.
Ich möchte noch eine kleine Anekdote zu dem Kovnatski-Ding, das Lou angesprochen hat, erzählen. Also wir stehen immer natürlich da in unserer selben Ecke mit einem Menschen, der dann auch sehr häufig da ist, mit dem wir uns ganz gut auch mal unterhalten, und er hat schon bei der Aufstellung beim Namen Kovnatski angefangen, quasi eine Hasstirade loszulassen und hat sich eigentlich die ganze Zeit nur über Kovnatski aufgeregt. Dann hat er den Elfmeter verschossen und dann wurde es halt im Laufe des Spiels ziemlich lustig, weil er halt irgendwann ein bisschen kleiner wurde mit seiner Kritik und sich nicht mehr ganz auf seinem halten, wenn Kovnatski bleibt, dann steigen wir nicht auf. Ich werde ihn nur hypen, wenn er uns zum Aufstieg schießt. Also auf jeden Fall wurde die Kritik, die allgemeine, an David Kovnatski ja dann auch relativ schnell relativ viel leiser. Zum Beispiel nach 3 Minuten später.
Worauf ich aber noch mal kurz eingehen würde, bevor wir zum 1-1 kommen, ist, Jordi De Weijs knüpft wirklich nahtlos da an, wo er vor seiner Verletzung war, nämlich einfach als absoluter Unsicherheitsfaktor. Und nachdem er halt schon seine Aktien im 0-1 hat, begeht er 2 Minuten später direkt den nächsten Fehler. Da gibt's einen langen Ball, den er halt irgendwie unterläuft, den er komplett unterschätzt. Und wenn der Magdeburger da schneller schaltet, steht es da 0-2. Glücklicherweise tut er das nicht. Und Kastenmeier kann dann irgendwie retten. Aber auch da ist halt ein Ball, den er ganz leicht kontrollieren kann und wo er einfach nicht hingeht. Also das ist glücklicherweise hat er sich dann im Laufe des Spiels stabilisiert. Aber im Augenblick ja, es ist, da fühle ich mich wirklich nicht besonders wohl mit Jordy DeWeys in der Innenverteidigung. Weiterhin nicht.
Ja, das verstehe ich, den Gedanken. Ich habe bei dem Spiel eine lange Liste an Fortuna-Spielern, die ich sehr, sehr gut fand. Und eine relativ kurze Liste an Spielern, die mir nicht so gut gefallen haben. Und diese kurze Liste besteht eigentlich aus zwei Innenverteidigern, muss ich jetzt mal sagen. Also ich fand auch Clara nicht so berauschend. Aber ja, bei DeWeys, hatte diese Saison noch überhaupt keinen Fuß auf den Boden bekommen, muss man leider sagen. Aber vielleicht gehen wir einfach mal weiter im Text. Ecke, Kopfball, Tor, Kownacki. 1-1, es ist quasi wie die. Der Ausgangszustand ist fast hergestellt. Und ich glaube, das ist natürlich einfach ziemliche Binsenweisheit zu sagen, dass das dieser schnelle Ausgleich Gold wert war.
Genau, also von wegen der Ausgangszustand ist wieder hergestellt.
Ja, das stimmt natürlich.
Ich meine, im Prinzip läuft ab dahin ja das meiste genauso, wie man es sich erhofft hat. Also man spielt sich mehr und mehr Übergewicht heraus, man spielt sich Chancen heraus, man macht halt dann nach dem 1-1 nicht lange Zeit nicht das 2-1, aber man ist im Prinzip Herr im eigenen Haus. So.
Und vor allem in dieser Phase, dieser ganzen Phase bis zum zweiten Tor oder wahrscheinlich auch die ganze erste Halbzeit lang, finde ich, sieht man, dass Kastenmeier im Matchplan von Thun eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wenn man weiß, dass Magdeburg ja auch relativ stürmisch anläuft und man Karbovnik vor allem, aber auch teilweise Zimmermann recht hoch stellt, also an die Mittellinie stellt und im Prinzip darauf baut, dass die Innenverteidiger mit Kastenmeier irgendwann den Fuß so frei haben, dass dann der Ball auf die Flügel oder auf Kownacki kommen kann, der dann weiterleiten kann. Kastenmeier auch mit den meisten Pässen, ich weiß nicht, wer die meisten Ballkontakte hatte, aber ich glaube, das war eindeutig Teil der Strategie, Magdeburg rauszulocken, was Magdeburg dankend angenommen hat und nicht ganz besonders gefährlich, also beziehungsweise hat vor allem Kastenmeier, finde ich, das komplett unter Kontrolle. Da gab es ja auch noch so einen Ausflug, der fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Aber ja, war für mich, ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, Kastenmeier ist eine Waffe gegen das Magdeburger Pressing. Und ich glaube, das war durchaus so intendiert.
Es ist schon sehr spannend, oder? Dass man eigentlich sagen muss, Kastenmeier musste ja eigentlich bis auf bei diesem Geflipper beim 2-2 eigentlich gar nicht wirklich irgendwelche Bälle halten und war trotzdem einer der mit Abstand besten Spieler der Fortuna, weil er einfach so ein integral wichtiger Teil des Angriffsspiels ist. Ist vielleicht sogar im Augenblick der wichtigste Spieler im Angriffsspiel der Fortuna.
Ja, also ich finde ich finde momentan schwierig, weil man damit 2,5 Monate keinen Fußball der Fortuna unter Wettbewerbsbedingungen gesehen hat. Aber ich glaube, das ist etwas, was man beobachten muss. Ich weiß nicht, es gibt halt aber noch so jemanden wie Ao Tanaka, den ich halt einfach so überragend fand wieder. Heidewitzka, ist das ein geiler Fußballer. Schinter Appelkamp hat ein starkes Spiel gemacht. Also ja, aber es gibt immer noch 2, 3, die man nicht vergessen darf, und David Kownacki ist auf der langen Liste von Spielern, die ein herausragendes Spiel gemacht haben, auch relativ weit oben. Das fand ich nämlich auch zu betonen.
Ja, absolut. Also ich glaube, generell beginnt er eigentlich so ab dem Ausgleich dann ja eigentlich eine Phase, wo man sieht, die Fortuna kommt richtig gut ins Positionsspiel, wenn sie dann irgendwie erstmal über Kastenmeier diese Räume überbrückt hat, kommt man nun gut über so Steil-Klatsch-Spielzüge nach vorne. Wenn Magdeburg sich dann zurückzieht und eben nicht vorne attackiert, schafft man es durch die Dreiecksbildung in der Raute. In der Raute werden ja einfach super viele Dreiecke direkt quasi ganz natürlich gebildet. Kommt man einfach immer wieder in das Positionsspiel. Und ja, hat einfach Magdeburg da unter einem konstanten Druck halten können. Und im Gegenzug ist Magdeburg ja eigentlich gar nicht gefährlich geworden.
Ja, es war aber nicht nur ein Dreieck, sondern gerade auf der rechten Seite Zimmermann und Klaus, die haben mit dem linken Linksverteidiger von Magdeburg oder diesem linken Wingback halt einfach alles gemacht, was sie mit dem machen wollten. Ja. Das war individuell auch sehr stark. Was allerdings nicht so stark war, war halt, in Klammern, mal wieder das Flankenspiel. War halt nicht mal so, dass die Flanken, es war nicht mal so, dass die Flanke irgendwo hinkam, wo sie leicht rauszuköpfen gewesen wäre von einem Magdeburger, sondern sie kam irgendwo hin, wo einfach nicht Spielfeld war. Ja.
Ja, und vielleicht ist das dann einfach auch einer der Gründe, weswegen man erst in Führung geht, als die Magdeburger den nächsten kapitalen Abwehrbock schnitzen. Nach einem Abschlag spielt, glaube ich, genau jener Daniel Heberl, der den Magdeburg erst unter der Woche verpflichtet hat von Rot-Weiß Essen, der linke Wingback, einen katastrophalen Pass ins Zentrum. Felix Klaus spritzt dazwischen, fängt ihn ab. Der Ball fällt am 16er David Kubniacki vor die Füße, der ihn eiskalt versenkt und spätestens danach dann seinen verschossenen Elfer auf jeden Fall wieder wettgemacht hatte. Und es ist eben auch einfach was die Magdeburger in dieser Saison ausmacht. Die haben jedes Spiel ein oder zwei unglaublich kapitale Böcke im Aufbauspiel mit drin, ziehen das aber trotzdem so weiter durch. Und Mannschaften wie Fortuna Düsseldorf bestrafen das eben.
Zumindest wenn David Kubniacki dann da vorne im 16er steht und den Ball auf dem Fuß hat, wird das bestraft.
Den muss man auch erstmal so treffen, ja, das stimmt. Tatsächlich eine Sache, die mir dann auffällt, ist, dass danach nicht mehr so viele wirklich brenzliche Situationen zu bereinigen sind für Magdeburg bis zur Halbzeit. Also man führte, aber so wirklich nach einem 3-1 sah es dann vor der Halbzeit auch nicht mehr aus. Ich meine, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, aber trotz allem war zur Halbzeit ja das Spiel durchaus noch offen, wie wir sehen werden. Obwohl Magdeburg ja so wenig nach vorne gebracht hat, wusste man, das wird noch eine kribbelige zweite Halbzeit. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, es gab einige ganz gute Positionen für einen Freistoß. Und die Freistöße, die Schinter Appelkamp in der ersten Halbzeit da gebracht hat, waren eher harmlos. Also da muss man sagen, kann man auch nochmal dran arbeiten.
Es wurde dann besser in der zweiten Halbzeit, was Standards angeht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das an der Fortuna lag oder eben an Magdeburg. Ja. Und das ist vielleicht eh die Frage für die zweite Halbzeit dann. An wem liegt was? Ja. Könnte man sagen. Also am Anfang hat Luja so etwas auch, man hätte es halt einfacher haben können und so weiter und so fort. Ja, ich verstehe, was dieser Gedanke besagen soll im Hinblick auf diese zweite Hälfte, aber in sämtlichen normalen Fällen, wenn dieses Spiel auch nur ein bisschen normal läuft, hat man es einfacher. Also dann macht man nach einem von diversen Standards, die Magdeburg rotzenschlecht verteidigt, auf jeden Fall noch ein Tor. Einfach, weil dann einfach nicht dann irgendwer oder der Heber auf der Linie klärt, weil irgendein anderes Ding da reinfällt. Also das 2-2 kam halt für mich, man möge mich berichtigen, aber eher so aus dem Nichts. Und was danach die Fortuna gemacht hat, war halt ja einfach das Spiel gewinnen. Und zwar schon souverän auf eine merkwürdige Art und Weise.
Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass das 2:2 fällt wirklich aus dem absoluten Nichts. Also erst kurz davor hat ja die Fortuna noch diese Chance durch Kownacki, dessen Schuss geblockt wird, der wird trotzdem noch gefährlich und fällt erst kurz hinterm Tor runter. Und ja, dieses 2:2 geht dann ja auch schon wieder, weiß ich nicht, so ein bisschen auf die Kappe auch von Karbovnik, oder? Also es ist einer der wenigen Momente, wo Magdeburg halt irgendwie mal ins letzte Drittel der Fortuna kommt, über den linken Flügel den Ball in die Mitte bekommt und dann ist man einfach nicht eng genug bei den Leuten und vor allen Dingen ist es, glaube ich, Karbovnik, der einfach nicht komplett mit eindrückt, sodass er letztendlich von zwei Mann überlaufen wird und er mehr oder weniger im Nichts steht. Es ist jetzt, glaube ich, kein Riesenbock, aber ich glaube, wenn man es jemandem ankreiden will, dann wahrscheinlich noch am ehesten ihm. Was Kastenmeier da irgendwie auch macht bei dem ersten Schuss, ist auch ganz große Klasse. Also das ist richtig bitter, dass er da für diese Mega-Parade nicht noch viel größeren Credit bekommt, weil dann halt eben der Schuss danach drin ist.
Ja, was mir aufgefallen ist bei dem 2:2 ist, dem geht eine unendlich lange Ballbesitzphase von Magdeburg voraus.
Tim muss erstmal noch die Details des Auscheckens hier klären.
Vorher ist es tatsächlich, man weiß ja, dass Magdeburg viel mit Ballbesitz kommt und nicht wie der typische Verein spielt, der irgendwie gegen den Abstieg spielt. Aber davor ist es mir wirklich aufgefallen, vor dem 2:2 hat Magdeburg minutenlang, ohne dass Fortuna dazwischen kommt, den Ball und man könnte schon fast sagen, legt sich Fortuna da das erste Mal im Spiel, wohlgemerkt, zurecht. Also das ist schon interessant, dass nach dieser unglaublich langen Ballstaffette dann das 2:2 fällt. Aber ja, die Entstehung ist ja dann auch ähnlich wie beim 1:0 für Magdeburg so ein bisschen, dass der Ball da zweimal nochmal vor den Fuß von einem Magdeburger fällt, auch ein bisschen Slapstick. Also ich muss sagen, insgesamt ist ja bis auf diese zwei Tore nicht viel angebrannt. Zwischendrin gab es nochmal das typische Sobotka holt sich die gelbe Karte, Tackling, was unbedingt auch in diesem Moment gezogen werden muss, um einen Gegenangriff von Magdeburg zu unterbinden. Aber eigentlich ist es schon wirklich, dass man sich die Augen reibt, dass es da plötzlich 2:2 steht, nach den Chancen, die man in dem Spiel gesehen hat. Und wie habt ihr das in dem Moment denn dann so gesehen? Habt ihr gedacht, okay, heute ist ein Tag, da läuft alles gegen die Fortuna, jetzt bloß aufpassen, dass es nicht noch absurder wird? Oder habt ihr eigentlich gedacht, ach komm, okay, jetzt die Fortuna macht das schon heute. Wir hatten so viele Chancen, das wird was.
Also ich finde, was du gesagt hast, ist ganz gut anschlussfähig, weil das, was du da beschrieben hast, hat ja Magdeburg eigentlich sonst das Spiel nicht so hinbekommen, weil die Fortuna unglaublich aggressiv draufgegangen ist, weil alle sich da aufgerieben haben, den einen oder anderen Schritt mehr gemacht haben, dass hat man wirklich gut geschafft, das Magdeburger Spiel überhaupt nicht zur Geltung zu bringen. Und im Gegensatz dazu fand ich das eigene Spiel durchaus gefährlich. Man wusste irgendwie, wie man halbwegs vors Tor kommt. Man wusste, dass man Chancen kreieren werden würde. Deshalb man weiß ja niemals, man sagt niemals nie, ne? Das ist auch gerade bei der Fortuna nicht. Aber ich hatte eher so dieses Trust the Process-Gefühl, eigentlich stimmt's. Ja, eigentlich ist das so ein Spiel, wo es stimmt. Und wo du irgendwie zwei Gegentore bekommen hast und man weiß nicht genau wie. Aber so, und deshalb bin ich halt diesem Spiel gegenüber insgesamt auch so viel positiver aufgestellt, weil ich mir gedacht habe, da hat so viel funktioniert. Die Mannschaft hat so viel gezeigt, in so vielen Belangen, dass sie das Spiel einfach gewinnen musste. Ja, wir haben alle schon Spiele gesehen von der Fortuna, wo das nicht passiert ist. Ja, aber, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Ja, das war bei mir, ich hatte überraschenderweise natürlich genau eher diesen Gedanken, dass ich halt gedacht habe, ja, die Mannschaft ist viel besser, man schafft es aber trotzdem, sich von unglaublich harmlosen Magdeburgern irgendwie zwei Tore reinlegen zu lassen und bringt halt selber vor allen Dingen einfach immer wieder Spieler in gefährliche Situationen oder Abschlusssituationen, die einfach nicht so besonders torgefährlich sind, nämlich vor allen Dingen Felix Klaus und Christopher Peterson. Und ich habe mir eigentlich sehr früh, spätestens dann aber nach dem 2:2, eigentlich ständig gewünscht, dass einer von beiden ausgewechselt wird. Also ich glaube, bei Felix Klaus muss ich diese Ansicht vielleicht dann irgendwie doch mit etwas Abstand zum Spiel ein bisschen revidieren. Aber ich hatte halt irgendwie schon das Gefühl, dass es halt vor allen Dingen diese beiden Spieler sind, die halt immer und immer wieder in Abschlusssituationen kommen. Und die sind einfach beide nicht allzu torgefährlich. Und ich habe einfach dann die ganze Zeit auf der Auswechselbank Daniel Ginczek und Ruben Hennings gesehen und habe mir halt gedacht, ich fühle mich besser, wenn einer von den beiden ins Spiel kommt. Und man vielleicht auf Dreierkette umstellt, so dass man halt irgendwie in 3-5-2 spielen kann und halt zwei wirkliche Mittelstürmer vorne drin hat, vielleicht Michail Karbovnik damit noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen kann, wenn er nicht mehr hinten in der Viererkette gebunden ist und so weiter.
Also ich möchte da sagen, dass ich den Pettersson auch gerne draußen gesehen hätte, schon früher, aber der hätte ja dann um mein Haar auch noch in der 67. Minute sein Tor gemacht und so eine Situation gibt es später dann nochmal, dass halt kurz vor der Linie der Ball von der Linie gekratzt wird. Und ich meine, da hat halt dann auch irgendwie Magdeburg zweimal eine so hundertprozentige Chance mit viel Glück und natürlich auch Können verteidigt. Wenn die beiden Dinger drin sind, dann geht das Spiel 5:2 aus. Und das ist irgendwie auch eher das, wie sich das Spiel angefühlt hat. Und dann kann man natürlich immer noch sagen, oh Gott, diese zwei Gegentore gegen ein sehr harmloses Magdeburg, wie soll das gegen Paderborn oder sonst wen aussehen? Aber dann wäre das Spiel 5:2 ausgegangen und das hätte den Spielverlauf auch irgendwie wiedergespiegelt. Und von daher sehe ich das Spiel überhaupt nicht so negativ, sondern sage, natürlich ist man vielleicht noch ein bisschen davon entfernt, wie eine Spitzenmannschaft zu agieren, weil dann entscheidet man das Spiel vielleicht früher. Aber insgesamt, folge ich da dem Jan und trust the process.
Ja, genau wie du ansprichst, also die Chancen, die Fortuna dann in der letzten halben Stunde halt versiebt, das ist ja wirklich echt schon fast absurd. Also noch bevor diese beiden Szenen kommen, wo ja wirklich auch beide Male besagter Daniel Heber, der wirklich an allen Enden dieses Spiels irgendwie besonders beteiligt war, zweimal genau auf der Linie klärt. Vorher gibt es ja noch diese Riesenchance von Felix Klaus, wo die Fortuna es ja auch wirklich richtig gut hinbekommt, einmal Magdeburg komplett auf den falschen Fuß zu erwischen und auszukontern. David Kubniacki bricht dann auf links durch, legt den Ball wirklich perfekt auf Felix Klaus in die Mitte. Der Ball kommt wirklich auch sehr schwer zu nehmen. Ich meine, Felix Klaus kommt da mit vollem Tempo an und macht eigentlich fast alles richtig, aber der Ball geht einfach haarscharf über die Latte. Also alleine dafür, wie gut die Fortuna halt diesen Tempokonter halt ausspielt, hätte es eigentlich ein Tor verdient gehabt. Auch der geht irgendwie nicht rein. Dann haben halt eben Peterson und Klaus diese Chancen, wo auf der Linie geklärt wird. Ich glaube, Klaus hat noch zwei weitere Abschlüsse, wo der Ball knapp am Tor vorbeigeht. Ein Kopfball und ein abgeblockter Schuss. Und deswegen muss ich schon sagen, dass ich dann halt, kurz bevor eben dieses Appelkamp-Tor fällt, ich wirklich langsam relativ pessimistisch war, dass die Fortuna das halt an diesem Abend halt einfach irgendwie nicht schafft. Aber dann schafft sie es halt eben doch, als Tune dann halt eben doch nach eigentlich schon zwei Funkelviertelstunden endlich reagiert und noch wechselt. Er bringt unter anderem Jorrit Hendricks, der dann eine ganz wichtige Rolle beim 3:2 eben auch spielt.
Aber da unterscheiden wir uns, Lou. Also ich war mir die ganze Zeit sicher, okay, die Zeit läuft jetzt irgendwie runter, aber bei den Chancen, die sie sich da nach dem 2:2 rausgespielt haben, es ist eigentlich wirklich nur eine Frage der Zeit und wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, dann ist das absurd. So. Und ich meine, das muss man doch auch sehen. Also immer wieder wurde dann tatsächlich auf das 3:2 gegangen, eine Chance nach der nächsten erspielt. Ich glaube, am Ende hat man 21 Torabschlüsse. Also offensiv kann man sich bei, natürlich war Magdeburg ist jetzt nicht der Verein, an dem man sich in dieser Liga messen muss. Da kommen ganz andere Gegner, die auch vielleicht besser verteidigen. Aber also offensiv war da vieles in Ordnung in dem Spiel, sodass ich halt eigentlich ganz positiv jetzt in die nächsten Wochen gucke.
Also ich finde es ja total positiv, dass zum ersten Mal ein Rückstand zu einem Sieg umgemünzt wurde. Und das ist natürlich eher eine gefühlte Statistik, weil ich sie jetzt nicht parat habe. Hat sie vielleicht jemand von euch parat? Wie viele Tore hat denn die Fortuna ab der 80. Minute oder in den letzten 15 Minuten noch geschossen, so in der Vergangenheit, in den letzten Spielen, in der Hinrunde oder so? Ich glaube, es sind relativ wenige. Und vor allem, dass so ein Siegtreffer so spät kommt, ist eben auch selten passiert. Und deswegen bin ich, glaube ich, der Fortuna auch unglaublich dankbar dafür, dass sie das mal gemacht hat. Und ich glaube, es war einfach eher so ein Zweifel daraus, aus genau solchen Spielen mit genau solchen Statistiken, die du gerade ansprichst, wo Fortuna maximal einen Punkt geholt hat, oder meistens dann einen Punkt geholt hat, weil sie eben nicht aus diesen 21, 22 Torabschlüssen ein Tor mehr erzielt haben als der Gegner. Deswegen fand ich es nicht völlig unrealistisch, dass einfach kein Tor mehr fällt. Und jetzt, finde ich, hat uns die Fortuna ein Argument dafür geliefert, zu sagen, guck, das kriegen die doch hin, das können die doch machen und die Geduld zahlt sich am Ende aus, so wie es bei Magdeburg war, wird es auch in anderen Spielen sein. Wenn man wieder so überlegen ist, die Fortuna war ja die ganze Saison häufig die deutlich bessere Mannschaft mit mehr Torabschlüssen als der Gegner.
Aber auch dieses Tor fällt ja letztendlich nur wieder deswegen, weil Magdeburg sich den selber reinlegt. Also das ist ja wirklich ein relativ dummer Ballverlust, den man da halt irgendwie in der Vorwärtsbewegung hat. Auch wirklich natürlich hervorragend, wie Jorrit Hendricks das macht und dass man einfach eben auch Kapital daraus schlägt, dass man eben so aggressiv nach vorne verteidigt. Hendricks nimmt dann Schinter Appelkamp mit und der schießt den wirklich dermaßen fantastisch mit links quasi in den Knick. Es war wirklich eine ganz hervorragende Eruption im Stadion. Also auch vor allen Dingen mit so einer kleinen halben Sekunde Verzögerung noch, wo man halt irgendwie sich erstmal angeguckt hat und dachte so, war der wirklich drin? War das Außennetz? What the fuck? Das war wirklich ein ganz herrlicher Moment und das hat wirklich dann noch für sehr vielen Ärger über vergebene Torchancen entschädigt und auch wirklich absolut fantastisch, dass irgendwie dann auch Appelkamp mal wieder so ein unglaublich wichtiger, entscheidender Spieler ist. Das hat er sich auf jeden Fall auch verdient.
Ich möchte eben nachliefern, dieses Tor fällt ja nach in der letzten Viertelstunde. Zumindest das konnte ich schnell herausfinden. In der letzten Viertelstunde hat Fortuna in dieser Saison 6-mal getroffen.
Danke.
Und was ich dann super spannend finde, ist, wie die Fortuna halt auf dieses Tor reagiert. Ja. Also zunächst mal schiebt man trotzdem direkt nach dem Anstoß der Magdeburger direkt vorne bis zum Magdeburger Strafraum durch, attackiert vorne mit drei Leuten den Aufbau der Magdeburger. Wirklich in dieser Szene nach dem Abschluss der Magdeburger ist relativ schnell danach Jordi De Weijs 30 Meter vom Magdeburger Tor im Anlaufen. Also wirklich nur in einer Anschlussbewegung des Anlaufens, während die Magdeburger den Ball haben. Erst danach zieht sich Fortuna dann noch ein bisschen zurück. Macht das dann eigentlich auch weiter ganz gut, dass man halt weiter so nach vorne schiebt, weil eigentlich hat ja auch genau das ganze Spiel über gut funktioniert und die Magdeburger vom eigenen Tor weggehalten, dass man so weit angelaufen hat. Kurz danach wechselt dann Tune und ab da ändert sich dann halt eigentlich alles. Also ich meine, wir haben jetzt irgendwie auch schon viel darüber geredet, was die Fortuna insgesamt für eine Kaderqualität hat, das stimmt auch absolut. Nur es gibt eigentlich das ganze Spiel über, genau wie auch schon die ganze Saison, halt das Problem, dass man eigentlich kein Tempo von der Bank bringen kann und eben auch kein Tempo für den Flügel vor allen Dingen bringen kann. Das sieht man da auch wieder ganz deutlich. Interessanterweise entscheidet sich dann Tune, wirklich nochmal auf komplette Verteidigung zu gehen und wechselt zwei Innenverteidiger für Appelkamp und für Klaus ein. Und ab da wird es dann halt wirklich auch nochmal gefährlich. Und ich glaube, das war letztendlich kein so cleverer Move, auch wenn ihm natürlich das Ergebnis am Ende recht gibt, aber erst ab da wird Magdeburg halt irgendwie nochmal gefährlicher und vor allen Dingen eigentlich auch fast gefährlicher als das ganze Spiel vorher. Die haben dann nochmal, glaube ich, zweimal so eine Freistoßsituation sehr nah am 16er, die Fortuna eh relativ leicht hergegeben hat in diesem Spiel. Das waren bestimmt viermal so Situationen. Die Magdeburger hatten nämlich auch wirklich keinen guten Freistoßschützen, um das mal gefährlich zu machen, aber die Situationen waren durchaus gefährlich. Und ja, ich meine, letztendlich kriegt die Fortuna es dann trotzdem verteidigt, aber ja, ich fand es trotzdem ehrlich gesagt nicht so überzeugend mit den beiden Innenverteidigern, die man da gebracht hat.
Ja, also ich habe tatsächlich ja direkt nach dem Tor schon den Busparken ausgerufen. Ich verstehe dein Argument, dass man quasi sagt, hat gut funktioniert, aber ich glaube, das ist halt vielleicht auch das Problem, dass man nicht sofort wusste, was man da jetzt eigentlich macht oder dass man halt das Spiel so weitergeführt, ist vielleicht auch kein Fehler, aber dann kommen die Wechsel. Ja, das ist schon ein Punkt, den du da hast, aber irgendwie kann ich es auch nachvollziehen. Ich will es Thion nicht allzu sehr vorwerfen. Es gibt diesen in der 90. Minute, wo Kovnatski das gelbe Karte kriegt, da war ich kurz davor, nochmal was aus dem Fenster zu schmeißen. Weil ich dachte, das kann einfach nicht sein, dass er da so frei an den Ball kommt und Kovnatski das Foul ziehen muss, so an so einer Strafraumkante. Und das ist ja auch dann eigentlich kein Fehler, das ist ein Busparkfehler. Also es ist nicht, das ist halt, da hat man den Bus falsch geparkt und nicht, dass man den Bus überhaupt geparkt hat. Da fehlt halt einfach einer. So, und das ist vielleicht so ein bisschen, ansonsten kann ich das nachvollziehen, dass man das macht, weil ich habe keine Ahnung, ich stecke bei Magdeburg auch nicht so drin, aber dass die da halt eine kompakt stehende Mannschaft, die dann halt, klar, da kannst du immer irgendwie einen Sonntagsschuss dabei sein oder ein Ding rutscht mal durch, okay, gebe ich zu. Es macht natürlich mehr, ein Gegner ist weniger gefährlich, wenn er gar nicht erst in deinen eigenen Strafraum kommt. Aber, naja, den hat die zwei Dinge auch so kassiert, wo ich denke, man hat zwei Gegentore kassiert aus einer Offensiv-Pressing-Struktur heraus. Ist jetzt vielleicht auch mal nicht so doof, hinten was zu machen.
Genau, am Ende gewinnt man das Spiel 3-2, hat einen schönen Auftakt in die Rückrunde und ich habe ein gutes Gefühl. Und zwar aus zwei Gründen. Aus dem einen Grund, dass man sich so viele Chancen erspielt hat und trotz des Unentschiedens, was lange auf der Anzeigetafel stand, ruhig geblieben ist und einfach weitergemacht hat und auf die eigenen Stärken vertraut hat. Und zum Zweiten, weil beide Tore irgendwie ein kleines bisschen das erste mehr als das zweite Slapstick waren und man auch durchaus ansonsten bis auf die paar Sekunden am Schluss wenig zugelassen hat. Also ich bin guter Dinge für die kommenden Aufgaben. Und bin da ganz anderer Meinung als der Lou, sondern ich habe ja tatsächlich in unserer Folge zur Rückrundenvorschau am ehesten gesagt, es wird so kommen, dass man immer mal ein paar Spiele denkt, oh, da geht noch was nach oben und dann kommt wieder der Rückschlag. Ich bin jetzt sogar etwas positiver als vor dem Rückrundenauftakt.
Auch wenn die Konkurrenz wirklich so unglaublich schlecht für Fortuna gespielt hat, wie es nur hätte machen können. Es haben wirklich alle gewonnen, bis auf Hannover. Und die haben halt gegen einen anderen direkten Konkurrenten gespielt. Also eigentlich ist ja jetzt die Ausgangsposition der Fortuna nach diesem Spieltag schlechter, als sie am Freitagnachmittag war. Weil es jetzt einfach
Wie soll das hingehen?
Ja, weil es einen Spieltag weniger gibt, so. wo man aufholen kann, ja klar.
Okay. Ja, aber ich will auch hier sagen, ich bin noch nicht in der Phase, wo ich nach links und rechts gucke, sondern trust the process. Und ich fand Magdeburg erschreckend schlecht. So, deshalb warte ich erstmal dieses Paderborn-Spiel ab, aber ich habe halt eine Mannschaft gesehen, die sich reingehängt hat, die halt richtig gut draufgegangen ist, die eine Idee hatte, wie sie das Spiel gewinnt und dieses Spiel so gewonnen hat. Und das ist etwas, was ich sehen will, und das ist doch gut.
Ja. Kleiner Wermutstropfen, fünfte Gelbe für Klara und Kovnatski in diesem Spiel.
Ja, das ist richtig scheiße.
Was natürlich interessant sein könnte im Sinne von ist, Scheiße. Ja.
Ist der dann eigentlich für Mietiland auch gesperrt, der Kownacki?
Ja, ich glaube, bei roten Karten könnte man da, glaube ich, so oder Tätlichkeiten oder so, oder?
Ja, ich glaube auch. Nicht.
Kann das sein? Wir werden sehen.
Kann sein, so oder so wird auf jeden Fall David Kownacki am Freitagabend in Paderborn nicht auf dem Rasen stehen für die Fortuna. Und wir dürfen gespannt sein, wer sein Ersatz sein wird, wie sich Daniel Thun entscheiden wird.
Und aus welchem Grund er nicht auf dem Platz steht.
Genau, und wie er sich entscheiden wird, gegen die Paderborner zu spielen. Ich glaube, über die Wichtigkeit des Spiels muss man gar nicht so viele Worte verlieren. Paderborn ist im Augenblick punktgleich mit Fortuna und schied auf jeden Fall auch nach einer sehr starken Rückrunde relativ weit nach oben. Die hatten einen sehr spannenden Winter. Da hat man die sportliche Führung auch teilweise ausgetauscht mit Fabian Wohlgemuth. Ist der Geschäftsführer Sport zum VfB Stuttgart gewechselt. Man hat mit Benjamin Weber einen Nachfolger verpflichtet, hat relativ lange nach dem gesucht. Der hat auch irgendwann eine sehr interessante Vita. Hat immer mit Thomas Tuchel zusammengearbeitet, erst als Chef-Scout beim Mainz 05, dann jetzt als Videoanalyst beim BVB, dann bei PSG, dann bei Chelsea. Also falls wir uns die nächsten Jahre fragen, warum schafft es Paderborn, mit Vereinen wie Fortuna zu konkurrieren, mit viel, viel geringeren Mitteln, die stellen halt im Januar 2023 als sportlich Verantwortlichen Benjamin Weber ein, Fortuna verlängert mit Klaus Allofs. Ich glaube, ohne auch nur irgendwas über diesen Benjamin Weber zu wissen, ich bin mir sicher, der verdient einen Bruchteil dieses Geldes und wird mit dem auf jeden Fall einen besseren Job machen.
Ah, dieser Allofs Hass, ich weiß ja auch nicht.
Die Paderborner sind auf jeden Fall auch ganz gut aus der Winterpause gekommen. In einem wohl relativ ereignisarmen Spiel, wo sich die Offensivreihen ähnlich schlecht getan haben wie beim Fortuna-Spiel, die Defensivreihen, schafft man es irgendwie mit einem Lucky Punch in der Nachspielzeit 1-0 gegen Karlsruhe zu gewinnen. Hat aber noch nicht den alten Glanz, den Paderborn lange Zeiten in der Hinrunde gehabt hat, nochmal nachhaltig unter Beweis stellen können. Und hat irgendwie auch das erste Mal seit 10 Spielen mal wieder das System gewechselt, nämlich in einem sehr defensiven, für Paderborn extrem untypischen 3-4-2-1 agiert. Ich rechne aber am Freitag im Heimspiel gegen die Düsseldorfer wieder mit dem normalen System. Das ist ein 3-4-1-2, wobei auch relativ bemerkenswert ist, dass die beiden Außenpositionen auf den Flügeln sowohl meistens auch einer der beiden Achter von gelernten Stürmern besetzt wird. Also die Paderborner gucken auf jeden Fall nach vorne, die Paderborner versuchen Tore zu erzielen und das ist auch ganz klar einer ihrer Stärken in dem breiten Kader, den sie haben. Man fokussiert sich aufs Ballbesitzspiel, spielt viele Kurz- und Steckpässe nach vorne, versucht immer den Steckpass zu spielen, wenn es möglich ist. Wenn man dann erstmal in Führung geht, ist man auch eine der konterstärksten Mannschaften, schließt die sehr gut ab in der Liga. Und man ist eben auch eine der besten Mannschaften in der Liga, wenn es darum geht, Chancen zu kreieren. Da kann kaum jemand den Paderbornern das Wasser reichen. Auf der anderen Seite ist man aber auch von den Spitzenteams der zweiten Liga die Mannschaft, die am meisten hochprozentige Chancen abgibt. Das heißt, die Möglichkeiten, dass es da am Freitag mal wieder zu einem kleinen Scheibenschießen kommen könnte, ist durchaus gegeben. Aufpassen sollte die Fortuna vor allen Dingen auf den feinen Fuß vom Achter Justin Justwan. Der hat, glaube ich, auch schon im Hinspiel den ein oder anderen sehr gefährlichen Pass gespielt in den Strafraum der Fortuna aus der Achterposition hinaus. Man muss unbedingt Acht geben auf die Schnelligkeit von Sirlot Conte. Ist, glaube ich, einer der schnellsten Spieler in der zweiten Liga. Der wird immer mal wieder als einer der beiden Stürmer eingesetzt. Also meistens gibt es dann einen richtigen Stoßstürmer. Das sollte nach einer Sperre jetzt am letzten Wochenende dieses Mal wieder Pieringer sein. Kommt, glaube ich, aus der Jugend vom SC Freiburg. Und neben den stellt man dann eben diesen fallschnellen Conte, der dann auch immer mal wieder situativ mit langen Bällen gesucht wird. Und auf wen man eben auch aufpassen sollte, ist Robert Leipertz. Der ist einer dieser besagten gelernten Stürmer, die mittlerweile auf dem Flügel stehen. Immer mal wieder, wenn man das Spiel auf den Flügel verlagert, gibt es halt diese Flanken auf den zweiten Posten, in die er reinläuft. Und so hat er mittlerweile schon 8 Tore erzielt in dieser Saison. Da muss die Fortuna unbedingt gewarnt sein, vor allen Dingen eben Zimmermann bzw. Kapownik. Ja, und ich glaube, wir müssen uns halt wirklich fragen, wie die Fortuna halt dieses Spiel angehen wird. Glaubt ihr, genau wie ich eigentlich auch, dass eigentlich von den Spitzenteams vielleicht die Paderborner diejenigen sind, die der Fortuna am besten liegen? Einfach dadurch, weil man eben diesen Ballbesitzfokus hat bei den Paderbornern, weil man halt so viel selber agieren will und die Fortuna ein bisschen, wie sie das halt eigentlich ja in der Hinrunde halt auch gemacht haben, sich zurückziehen können und dann einfach relativ clever abwarten können, was die Paderborner so zeigen und dann ja, vielleicht einfach dadurch, dass sie letztendlich wiederum die besseren Einzelspieler haben, da entscheiden können. Also ich glaube, gerade so jemand wie Kapownik ist halt jemand, der natürlich einfach eine ganz große Waffe sein kann, wenn er halt eben hinter den Flügelverteidiger der Paderborner kommt.
Aber die Fortuna ist doch keine Mannschaft, die aus einer tiefstehenden Situation viel kreiert hat diese Saison. Die Fortuna hat doch, wenn, dann auch viele Bälle hocherobert und so weiter und so fort. Also es ist doch gerade eben keine Kalettnerei-Mannschaft mehr. Und ich erinnere mich, also das Hinspiel, das war so einer der wenigen Spiele in der Hinrunde, wo die Fortuna einfach mal ein bisschen Glück hatte, wo der Spielverlauf deutlich anders aussah als das Ergebnis. Und so eine andere Mannschaft, die mir dann noch einfällt, ist der HSV, wo die Fortuna halt gnadenlos untergegangen ist.
Aber da sind auch die besseren Einzelspieler.
Ja, okay, aber also totale Gurkentruppe ist halt Paderborn auch nicht. Und halt von guten Einzelspielern fehlen halt 2. Ah, okay, bei Innenverteidigern kann ich mir sagen, den können wir halt gut ersetzen, aber halt vorne rum weiß ich nicht. Also ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube halt, dass du recht hast mit, es könnte halt ein interessantes Spiel werden mit mehr als nur einem Tor. Das kann ich mir gut vorstellen, dass auch die Fortuna es schafft. Ich glaube, es wird halt ein intensives Spiel. Ich glaube, da knallt es halt. Und da dürfen halt mit der Einstellung, in der sie das in das Spiel in Magdeburg eingegangen sind, mit der müssen sie weiter agieren. Intensität müssen aber damit rechnen, dass halt Paderborn durchaus auch dagegen hält, und zwar stärker als Magdeburg. Also ich bin da nicht so ganz überzeugt von dass das eine Mannschaft ist, die der Fortuna liegt.
Würdet ihr denn auch wieder mit Christoph Pettersson in der Sturmspitze anfangen? Also wir haben fast ein bisschen zu wenig darüber geredet, finde ich, dass das ja eigentlich nicht seine natürliche Position ist. Wenn man nämlich dann aber trotzdem mit 2 Stürmern spielt, würde das ja eigentlich bedeuten, dass man mit Hennings und Ginczek beginnt. Sehe ich, glaube ich, sowohl vom Fitnessstand her als auch vom Einsatz, den Tune eigentlich im Augenblick wählt, eigentlich eher nicht kommen. Dann die andere Möglichkeit ist dann halt einfach ein System mit einer Spitze, also vielleicht ein 4-3-3 oder sowas.
Ja, ich denke auch, mit einer Spitze wird man spielen.
Ja, allein bei Default. Weil ich kann mir das nicht so gut vorstellen, dass das funktioniert. Aber ja, auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit und dass mir auch jetzt nicht mehr so viel einfällt, was ich jetzt noch zu deinen Ausführungen dazu hinansetzen kann. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Es ist auch immer so ärgerlich, dass man Spiele gegen Paderborn zu sportlich guten Spielen erklären muss, aber es wird vermutlich eins werden.
Zumindest das einzige Spiel der Saison, in dem man dem Halbzeitsong lauschen kann. Glückwunsch dazu, euch beiden,
ja,
die ihr dahin fahrt.
Ja.
Wir nehmen es für euch auf.
Ja, bitte. Danke. So wie Tim Regen in Neuseeland aufnimmt, müsst ihr den Halbzeitsong aufnehmen.
Ja, wir werden uns alle Mühe geben. Die Mühe gibt sich hoffentlich auch die Fortuna. Was letztendlich dabei rausgekommen ist, da werden wir nächste Woche drüber reden. Und ich hoffe, ihr hört uns alle dabei wieder zu. Macht's gut bis dahin und habt eine gute Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.